Gehst morgens zu deinem Auto und es steht nicht mehr da. Einfach weg. Du rufst die Polizei, du meldest den Schaden bei deiner Kaskoversicherung und es kommt eine Absage. Wie kann das sein? Du hast doch eine Teilkaskoversicherung, genau für solche Fälle. Das kann aber jeden treffen. Und das Erschreckende ist, es reicht manchmal schon, dass du dich bei der Schilderung des Sachverhalts widersprichst. Heute sprechen wir über ein Urteil des Landgerichts Itzehoe. Ein Fall mit einem schwarzen Ford Mustang, einem verdächtigen Nachschlüssel und einer Geschichte, die sich bei jeder Gerichtsverhandlung ein bisschen anders anhörte. Was das alles mit deiner Kaskoversicherung zu tun hat, das erfährst du heute hier bei Law & Talk.
Herzlich willkommen zu Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps und aktuelle Rechtsprechung. Ich bin Rechtsanwalt Michael Kehren und an meiner Seite ist heute, wie immer, mein Kollege Rechtsanwalt Igor Posikow, Fachanwalt für Verkehrsrecht. Igor, schön, dass du dabei bist.
Danke, Michael. Ich bin immer gern bei unserem Podcast dabei, ja, besonders wenn es um solche spannenden Kaskogeschichten geht.
Ja, stimmt. Heute ist unser Thema Diebstahl und Kaskoversicherung. Wir schauen uns an, was du als Betroffener eigentlich beweisen musst, damit deine Kaskoversicherung bei einem Fahrzeugdiebstahl wirklich zahlt. Und das arbeiten wir anhand eines echten Urteils aus Itzehoe auf. Fangen wir an. Igor, bevor wir in den konkreten Fall einsteigen, lass uns das kurz erstmal vorbereiten. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Teilkasko und Vollkasko? Und wann kommt überhaupt die Kaskoversicherung beim Diebstahl ins Spiel?
Okay, ich halte mich erstmal kurz. Wer Näheres wissen möchte, kann unsere letzten Folgen zum Thema Kaskoversicherung anhören. Da habe ich es eigentlich recht umfangreich erklärt. Also, kurz zusammengefasst, die Teilkaskoversicherung deckt bestimmte Schäden ab, die unabhängig von einem Verschulden des Fahrers entstehen. Dazu gehört zum Beispiel oder klassischerweise der Diebstahl des Fahrzeugs, über den wir heute sprechen, Glasbruch, Wildschäden und so weiter. Kennt man schon aus den letzten Folgen. Die Vollkasko deckt darüber hinaus eigene Schäden bei zum Beispiel selbstverschuldeten Unfällen ab. Für den Diebstahl genügt aber hier die Teilkasko.
Das heißt also, wenn mein Auto gestohlen wird und ich habe mindestens eine Teilkaskoversicherung, dann bin ich auf der sicheren Seite?
Im Grundsatz ja, aber, und das ist hier entscheidend, du musst der Versicherung gegenüber nachweisen, dass das Auto tatsächlich gestohlen wurde. Und genau hier liegt die große Fallgrube.
Na, wie weist man denn einen Diebstahl nach?
Ja, genau das ist ja eigentlich das Problem. Deshalb hat sich ja die Rechtsprechung eine gewisse Lösung überlegt, die sogenannte Drei-Stufen-Theorie. Auf der ersten Stufe muss der Versicherungsnehmer, das bist du zum Beispiel als Autobesitzer, nicht den vollen Beweis erbringen, dass das Auto wirklich gestohlen wurde. Das wäre ja eigentlich unmöglich. Ja, du musst nur das sogenannte äußere Bild einer Entwendung beweisen.
Jetzt bin ich gespannt. Was ist denn dieses äußere Bild?
Ja, das sind die sogenannten Mindestfakten, die nach allgemeiner Lebenserfahrung auf einen Diebstahl hindeuten, also Indizien. Ja, konkret heißt das, du hast das Fahrzeug zum bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort abgestellt und danach war es weg. Das reicht für diese erste Stufe aus.
Okay, das klingt erstmal überschaubar. Nur, wann, wo, weg?
Ja, genau. Also, auf der zweiten Stufe kann die Versicherung dann sagen, Moment, wir haben hier erhebliche Zweifel, ob das wirklich ein Diebstahl war. Vielleicht ist das ja vorgetäuscht. Ja, und die sogenannte Erschütterung des Beweises durch den Versicherer ist dann diese sogenannte zweite Stufe. Allerdings muss der Versicherer richtige Anhaltspunkte liefern für seine Behauptung. Ja, dann verschiebt sich nämlich die Beweislast wieder zum Versicherungsnehmer zurück. Und dann kommt die dritte Stufe zum Tragen. Wenn der Versicherer eben dieses äußere Bild erschüttern konnte, dann muss der Versicherungsnehmer eben den Vollbeweis erbringen, dass es wirklich ein Diebstahl war.
Habe ich das also richtig verstanden, dass du als Versicherungsnehmer also gar nicht zunächst beweisen muss, dass das Auto wirklich gestohlen wurde, sondern nur, dass du es irgendwo abgestellt hast und es dann weg war.
Genau, exakt so ist es. So simpel, wie es klingt, ist es tatsächlich. Das ist eben der entscheidende Punkt. Und du musst aber, und das ist das Tückische daran, diese einfache Geschichte widerspruchsfrei und glaubhaft erzählen können. Ein weiterer Anhaltspunkt sind dann auch noch die Schlüssel, die bei einem Diebstahl erfahrungsgemäß trotzdem alle beim Versicherungsnehmer vorliegen müssten und so weiter. Darüber sprechen wir auch gleich. Anderenfalls kommt eben diese zweite Stufe auf den Plan.
Okay, kommen wir zum konkreten Fall aus Itzehoe. Fass den Sachverhalt mal bitte kurz zusammen. Was ist da passiert?
Also, ich versuche es mal simpel zu halten. Die Klägerin, das wäre eine GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer. Zur Vereinfachung werde ich jetzt ihn einfach immer als Geschäftsführer nennen, die Klägerseite. Dieser Geschäftsführer bzw. seine GmbH ist die Halterin eines schwarzen Ford Mustang. Der Kaufpreis lag damals bei ungefähr 54.000 Euro und das Fahrzeug war teilkaskoversichert. Am Morgen des 9. November 2020, also 2020, meldet der Geschäftsführer der Polizei, dass das Fahrzeug weg ist. Er habe es am Abend des 8. November, also am Vorabend, am Straßenrand geparkt und am nächsten Morgen gegen 7 Uhr war es einfach nicht mehr da.
Okay, klingt erstmal nach klarem Fall von Diebstahl, Auto weg, Anzeige erstattet. Und nun?
Ja, einen Monat später, also ungefähr im Dezember 2020, füllt der Geschäftsführer die Schadensanzeige bei der Versicherung aus. Und hier fängt es an, interessant zu werden. In der Schadensanzeige schildert er den Hergang plötzlich ein wenig anders. Er habe das Auto am Sonntagvormittag gewaschen, es danach gegen 14 Uhr vor dem Haus auf die Straße gestellt und daneben ein Zweitfahrzeug, um sein Zweitfahrzeug zu reinigen oder was auch immer. Und da er am Montagmorgen zum Steuerberater wollte, habe er den Mustang einfach stehen lassen.
Aber das ist doch eigentlich trotzdem derselbe Hergang, nur leicht anders erzählt.
Ja, könnte man schon denken, aber im Detail tatsächlich ist es nicht gleich. Ja, die Polizeianzeige sagt, abends abgestellt, am Morgen weg. Die Schadensanzeige sagt, Sonntagvormittags um 14 Uhr abgestellt, am Montagmorgen um 7.15 Uhr weg. Das sind komplett andere Tageszeiten und komplett anderer Kontext.
Ja, vielleicht. Okay, aber... Ja, wenn ich Richter wäre, könnte ich vielleicht skeptisch sein. Okay, weiter.
Okay, es kommt noch was dazu. Ja, das ist ja nicht alles. Also, du denkst, entweder hat jemand ein sehr schlechtes Gedächtnis oder da stimmt etwas grundsätzlich nicht und damit aber nicht genug. Ja, das Gericht hörte den Geschäftsführer gleich zweimal persönlich an. Das war wahrscheinlich ein geschickter Schachzug des Gerichts. Nämlich in zwei verschiedenen Verhandlungsterminen, einmal im Jahr 2022 und dann nochmal im Jahr 2023. Und bei jeder Anhörung erzählte er wieder eine andere Version. Das Gericht formulierte es dann irgendwann sehr diplomatisch. Die geschilderten Geschehensabläufe weichen auch zeitlich nicht nur um wenige Minuten oder Stunden voneinander ab, sondern weisen gänzlich andere Tageszeiten und ein völlig anderes Rahmengeschehen auf. Das Gericht befragte daher später nochmal eine Zeugin, um sich zu vergewissern, was wirklich passiert sein könnte.
Okay, dann erzählen wir mal eben, was die denn gesagt hat.
Genau. Die Zeugin selbst ist die Schwester des Geschäftsführers, die wurde vom Gericht vernommen. Sie wohnte mit ihm zusammen und hatte also auch Zugang zu dem Fahrzeugschlüssel. Sie sagte aus, ihr Bruder habe das Auto aus der Auffahrt herausgefahren, ein paar Häuser weitergeparkt. Aber auch ihre Schilderung passte weder zu der Polizeianzeige noch zur Schadensanzeige noch zu den Einlassungen des Bruders vor Gericht.
Okay, die eigene Zeugin hat also die Geschichte gar nicht bestätigt.
Exakt, im Gegenteil. Sie hat noch einen weiteren abweichenden Sachverhalt ins Spiel gebracht. Das Gericht hat dann einfach klargestellt, aufgrund der Widersprüchlichkeiten erscheint keine Darstellung als mehr oder weniger wahrscheinlich als die anderen. Aber es gab noch eine weitere Besonderheit, nämlich den Nachschlüssel.
Noch eine Besonderheit. Das klingt jetzt interessant, ja, denn was hat es mit dem Nachschlüssel auf sich? Wieso Nachschlüssel beim Auto?
Ja, das ist eben das Wundersame an der Sache. Also das wäre so das i-Tüpfelchen des Falls. Ja. Also die Versicherung behauptet vorgerichtlich, da springen wir jetzt noch einmal ganz kurz zurück, das äußere Bild der Entwendung wohl nicht vorliegt. Ja. Das ist eben diese zweite Stufe, die wir erwähnt haben und fordert alle vorhandenen Fahrzeugschlüssel heraus. Ja, sie sagt, schick das mal ein und dann können wir das überprüfen und dann unsere Einschätzung treffen. Der Geschäftsführer schickt zwei Schlüssel und schreibt dazu, das sind sämtliche Fahrzeugschlüssel. Die Versicherung schickt dann die Schlüssel zum TÜV, zur Analyse und das Ergebnis, einer der beiden Schlüssel ist kein Originalschlüssel. Und auf diesem nicht originalen Schlüssel steht auf dem Gehäuse ein Datum, nämlich der 12. Monat 2019, also Dezember 2019. Fast ein Jahr vor dem angeblichen Diebstahl im November 2020.
Okay, habe ich also richtig verstanden. Ja, es wurde schon vor dem Diebstahl ein Nachschlüssel gefertigt und das wurde der Versicherung auch nicht mitgeteilt.
Exakt, so ist es. Ja, das lässt die Versicherung natürlich skeptisch werden, das ist auch klar. Und dann kommt noch eins drauf. Monate nach dem angeblichen Diebstahl schickt der Geschäftsführer plötzlich einen dritten Schlüssel an die Versicherung, also sprich diesen Nachschlüssel. Der wurde vorher überhaupt nicht erwähnt. Ja, nicht in der Schadensanzeige, nicht beim ersten Einsenden der Schlüssel. Die Erklärung war auch tatsächlich so ein bisschen merkwürdig. Der Vater des Geschäftsführers habe sich etwa 4 Wochen nach dem Diebstahl, also im Dezember 2020, einen Erinnerungsschlüssel machen lassen. Als Erinnerung an das gestohlene Fahrzeug. Das hat er aber bar bezahlt, ohne jemandem davon was zu sagen.
Was ist denn du erzählst manchmal hier Geschichten. Was ist denn ein Erinnerungsschlüssel?
Ja, so hat es der Geschäftsführer genannt. Ja, stell dir mal vor, du bist Autofahrer, dein geliebter Mustang wird gestohlen und dein erster Gedanke ist, ja, ich bestell mir mal einen funktionierenden Schlüssel als Erinnerung an das Fahrzeug, was weg ist. Ja, und sag niemandem was davon. Also, naja.
Ja, aber ich bin ja viel gewohnt und ich habe schon einiges gehört, aber das klingt sogar vom gesunden Menschenverstand her etwas weit hergeholt oder meinetwegen auch konstruiert oder was auch immer. Ich meine, ich verstehe jetzt auch, wenn ich ehrlich bin, nicht, warum der Vater des Geschäftsführers sich einen Erinnerungsschlüssel für den Mustang machen lässt, den doch offenkundig der Geschäftsführer gefahren hat, weil der den gewaschen hat und gewaschen haben will und vor die Türe gestellt hat. Also schon sehr unrund.
Ja, und das Gericht hat das so wie du gesehen. Ja, hinzu kommt noch, der TÜV hat auf dem nicht originalen Schlüssel Gebrauchsspuren sogar festgestellt. Also Spuren, die nur von der Benutzung am Fahrzeug stammen könnten. Das bedeutet, das Fahrzeug muss noch existiert haben, als dieser Schlüssel genutzt wurde. Was den Verdacht nährt, dass das Auto vielleicht gar nicht gestohlen, sondern anderweitig weggeschafft wurde.
Ja. Und wie hat das Gericht das alles zusammengefasst?
Ja, das Gericht sagte, kurz einmal zusammengefasst, es ist nicht bewiesen, dass das Auto zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort abgestellt wurde. Und das ist genau die erste Stufe der Drei-Stufen-Theorie. Die konnte der Versicherungsnehmer schlicht nicht erfüllen. Ja, Ergebnisklage abgewiesen, die Versicherung musste nicht zahlen. Streitwert ungefähr 30.000 Euro. Die Kosten musste dann der Geschäftsführer bzw. seine GmbH für das gesamte Verfahren tragen.
Okay, aber nach allem, was du erzählt hast, überrascht mich das Ergebnis jetzt wirklich nicht. Ja? Kommen wir zur Praxis. Was heißt das Urteil denn konkret für einen normalen Autofahrer, der ehrlich Opfer eines Diebstahls geworden ist?
Ja, das ist die wichtigste Frage hier. Da kann man jetzt einiges mitnehmen, denn dieses Urteil betrifft nicht nur die, die mogeln, sondern es zeigt, wie entscheidend die eigene Sorgfalt in so einem Schadenfall ist. Ja, Folgendes ist nämlich zu beachten. Als erstes merkt ihr genau, wann und wo dein Fahrzeug abgestellt hast. Klingt jetzt erstmal trivial, aber wenn du das nicht präzise schildern kannst, wackelt der gesamte Versicherungsanspruch. Zweitens, schreibe nichts in die Schadenanzeige, was du nicht sicher weißt. Also eine falsche Zeitangabe, falsches Datum oder sonst was, auch wenn es versehentlich falsch ist, kann das später als Widerspruch gewertet werden. Und drittens, Schlüssel. Immer alle Schlüssel sofort offenlegen. Keine Ausnahmen. Auch der Schlüssel, den der Onkel irgendwo aufbewahrt, ja, oder sich gefertigt hat. Auch der alte Ersatzschlüssel von vor 3 Jahren und. Also wirklich alle Schlüssel.
Und wenn man tatsächlich nicht mehr genau weiß, wann man das Auto abgestellt hat?
Genau, dann das genauso ehrlich schildern, dass man sich nicht mehr sicher ist, aber trotzdem so viele präzise Details wie möglich liefern, ja. Zeugen benennen, die das Auto vielleicht noch gesehen haben, Handydaten, irgendwelche Kassenbelege von Tankvorgängen, alles, was auf den Aufenthaltsort des Fahrzeugs sozusagen kurz vor dem Diebstahl hinweist. Ja, und das sind keine Beweise für den Diebstahl selbst, aber sie stützen das äußere Bild und das ist sehr wichtig.
Okay, stell dir vor, du parkst deinen Wagen Freitagabend nach dem Einkaufen und am Samstagmorgen ist der weg. Du hast einen Kassenbon vom Supermarkt, der dich um 18.34 Uhr dort verortet. Das hilft also?
Ja, absolut. Solche Indizien sind wirklich Gold wert. Sie zeigen, das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt noch da und danach nicht mehr. Das ist genau das äußere Bild in der ersten Stufe, das Gericht dann sehen will.
Ja. Okay, kurze Pause an dieser Stelle. Wenn du Law & Talk noch nicht abonniert hast, jetzt wäre der perfekte Moment. Du findest uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn dir diese Folge heute etwas gebracht hat, hinterlass uns gerne eine Bewertung. Das klingt wie immer wie eine Floskel, aber es hilft uns wirklich, damit mehr Menschen diesen Podcast finden. Wir freuen uns auch sehr über Diskussionen in den Kommentaren. Kennt ihr schon. Wird auch mittlerweile schon recht regelmäßig von Gebrauch gemacht.
Genau. Und wenn du selbst gerade mit einem Versicherungsfall kämpfst, wie der, den wir geschildert haben, oder einfach eine Frage rund ums Verkehrsrecht oder Mietrecht hast, unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes.
Igor, okay. Bevor wir zum Schluss kommen, lass uns die wichtigsten Erkenntnisse nochmal zusammenfassen, weil es so wichtig ist. Welchen Fehler muss man in solchen Fällen vermeiden?
Genau, ich liste es nochmal auf. Fehler Nummer 1, widersprüchliche Angaben. Die Polizeianzeige, Schadenanzeige, Aussage vor Gericht, die müssen alle dieselbe Geschichte erzählen. Ja, viele denken, das ist doch dasselbe, ist es aber nicht. Ja, wenn die Zeitangaben abweichen oder die Daten oder die Umstände, dann hat man eventuell ein Problem. Fehler Nummer 2, unvollständige Schlüsselabgaben. Ja, jeder existierende Schlüssel muss der Versicherung gemeldet, übergeben werden. Egal ob Original, Nachschlüssel, Schlüssel vom Vater, Schlüssel vom Onkel. Wer was zurückhält, absichtlich oder versehentlich, riskiert hier auch die Leistungsfreiheit der Versicherung. Und der dritte Fehler, zu schnell handeln, ohne nachzudenken. Ja, die Schadenanzeige ist ein Rechtsdokument, ja, und enthält rechtlich relevante Erklärungen. Diese Erklärungen sollten sorgfältig, vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt werden. Im Zweifel und am besten erst nach einem kurzen Gespräch mit einem Anwalt. Dafür stehen wir natürlich auch zur Verfügung. Und bitte auch nicht im Stress, nicht aus dem Gedächtnis irgendwas sich herbeizaubern, nicht irgendwie ähnlich wie in der Polizeianzeige schreiben oder sonst was. Ja, schon alles erlebt, führt oft zu Problemen.
Danke, sehr gut auf den Punkt gebracht. Und was uns alle angeht, das Urteil aus Itzehoe ist kein Einzelfall. Solche Fälle landen regelmäßig vor deutschen Gerichten und das Ergebnis hängt oft an Details, die man vorher für unwichtig hielt. Genau deshalb gibt es unseren Podcast. Vielen Dank an alle Zuhörer und Zuschauer. Wir hören uns in der nächsten Folge von Law & Talk. Bis gleich.
Bis gleich.